Moin und herzlich willkommen zur 8. Folge von HSV,
meine Frau!
Da hört man noch, dass wir die ersten 3 Punkte eingefahren haben.
Olli!
Wow, und es zeigt sich, der Pokal ist völlig egal, alles ist wieder im Lot. 1:0 schmierig gegen Augsburg gewonnen, wie wir das gefordert haben. Und ich habe, als ich dann Sonntagabend so zum Runterkommen nochmal Anne Will geguckt habe, so eine Talkshow, gemerkt, dass der HSV auch in den Bundestagswahlkampf eingreift. Hört euch das mal an.
Christian Lindner sagt, das Rennen um Platz 1 ist gelaufen. Angela Merkel wird Bundeskanzlerin bleiben, wenn Sie es zugeben dürften. Hat er recht?
Da soll sich der Herr Lindner mal nicht täuschen. Wir müssen aufpassen, Herr Lindner, dass es Ihnen am Ende nicht geht wie dem HSV. Wenn man zu früh und zu lange jubelt, dann kann man sich verletzen und für den Rest der Saison leicht ausfallen.
Aber wir sind nie abgestiegen. Insofern, was soll
das? Der HSV hat jetzt erstmal gewonnen.
So ist es.
Ja. Anne Will, wow, das ist sehr gebildet.
Geiler Sonntagabend, ja?
Was ist denn Anne Will?
Polit-Talkshow.
Ach so, okay.
Da hat sich auf jeden Fall die SPD, beziehungsweise die SPD hat die CDU mit dem HSV verglichen. Es war absurd und ich habe gedacht, das wollte ich unbedingt nochmal in den Podcast einbringen. 1-0 gewonnen und das Erste, was einem trotzdem einfällt, ist dann so ein bisschen dieser etwas unglückliche Jubel von Nikolai Müller. Was sagen wir dazu?
Sorry, ich war gerade mal Insta-Story machen.
Aber Insta-Story, ja, dann check doch mal unsere Insta-Story. HSV_meine_Frau. Warum hast du es eigentlich nicht in einem Wort gemacht, als du den Account angelegt hast? Können wir auch immer noch machen.
Können wir machen, aber ging vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht.
Also, Müller-Verletzung?
Auf jeden Fall Müller-Verletzung. Ja, unglücklich. Sehr, sehr unglücklich. Man muss es in meinen Augen als Profifußballer mit so einem Jubel nicht herausfordern. Mhm. Aber da spielen so viele Emotionen eine Rolle und es ist klassischer Fall von dumm gelaufen.
Häme verbietet sich. Habe ich jetzt auch schon mehrfach auch unter diverse Kommentare oder diverse Posts kommentiert, weil mich das tierisch aufregt, wenn dann alle auch so... Ich meine, dieser HSV-Hater, man darf ihnen ja eigentlich kein Futter geben, aber wenn man sich dann so krass diebisch drüber freut, wenn jemand einen Kreuzbandriss hat, das ist schon unfassbar asozial. Trotzdem, Kai, was sagst du prinzipiell zu solchen extrovertierten Jubel-Arien? Das ist doch so null mannschaftsdienlich. Warum rennt er nicht zu Wallace hier und sagt, geiler Ball, endlich, Digga, erster Assist?
Verstehe ich, aber ich muss auch sagen, dass ich mich so gefreut habe auch in dem Moment und dann irgendwie verstehen kann, wenn die Emotionen mit dir durchgehen und gerade Anfang der Saison, optimaler Auftakt, du schießt das Tor, da hast du Adrenalin,
ja,
bis in die Haarspitzen.
Ja, er soll ja ausrasten bis nach Meppen, aber muss dieser eingesprungene Rittberger wirklich sein?
Ja, muss nicht sein, wenn man ganz ehrlich ist, muss es nicht sein, aber... Ich habe jetzt mal auch heute Morgen mir bei Spox die kuriosesten Verletzungen angeguckt. Also da habe ich mich totgelacht. Zum Beispiel, ich weiß noch damals, Charles Odonkor hat sich mal die Autoantenne so weit in die Nase gestopft, dass er hat sich dabei verletzt. Also er ist nicht der Erste, der da so eine dumme Sache gemacht hat. Und man muss sagen, er bestraft sich damit ja am Ende des Tages am meisten selbst. Also deswegen verbietet sich auch, und stimme ich dir zu, Häme verbietet sich da.
Oh, Moment. Gehen wir mal kurz auf grün, Nagato, bitte. Hallo, wer ist dran?
Hi, hier ist Luca Waldschmidt.
Luca, das passt ja super. Ein HSV-Spieler in der heutigen Folge, das nehmen wir natürlich dankend an. Wir sprechen gerade über Nikolai Müller und diesen leicht verunglückten Jubel. Wie ist das in der Mannschaft aufgenommen worden?
Ja, wir waren natürlich alle auch geschockt, dass er durch so einen Jubel so eine Riesenverletzung kommt, aber wir wünschen Nico gute Besserung, sind da für ihn da, wenn er was braucht, aber wir probieren das halt in der Mannschaft einfach so gut wie möglich aufzufangen und als Team ihn da zu ersetzen.
Und gab es noch irgendwie so eine Jubelverbotsgeschichte oder so für die Zukunft?
Nee, die gab's nicht. Also ich denke, in den Emotionen heraus, da kommt da manchmal was raus.
Ja.
Weiß man selber nicht so wirklich, das weiß ich ja auch.
der Griezmann-Jubel von dir, klar.
Ja, so in der Art. Und keine Ahnung, ich glaube, das war einfach Pech. Nico hat den Propeller ja schon des Öfteren gemacht und da lief alles gut. Und, ja.
Es ist einfach Pech, muss man sagen, auch wenn es echt ein riskanter Jubel ist. Aber Klose hat auch jahrelang den Salto gemacht. Deswegen, da reden wir gar nicht mehr lange drüber. Für dich ist es ja auch nicht ganz unwichtig, sage ich jetzt mal. Natürlich ist das ein Schock und man wünscht sowas niemandem, aber du rückst dadurch natürlich noch näher an die Stammelf. Oder wie ordnest du die Lage jetzt ein?
Wie du schon gesagt hast, also man wünscht das keinem. Klar, ich probiere da mich anzubieten und dass ich das öfter spielen kann, das wäre natürlich schön.
Auf welcher Position siehst du dich denn selber so am stärksten? Eher so im Sturmzentrum oder dann doch über die Außen? Hast du eine feste Position, eine Lieblingsposition?
Ja, also eigentlich in der Zentrale. Also ganz ehrlich sagen, da fühle ich mich am wohlsten, wo ich nicht so weit weg bin vom Tor. Und ja, klar, vorne als Brecher, beziehungsweise als der die Körper sich da reinhaut und so, der bin ich nicht unbedingt. Ich denke, das weiß jeder, aber ja, halt einfach so ein bisschen der Spielende drumherum. Und ja, das ist meine Lieblingsposition.
Bisher bist du hier im Podcast extrem gut weggekommen und wurdest in der Vorbereitung auch mehrfach gefordert. Mit Ausnahme des Osnabrück-Spiels, da wurdest du ein bisschen zum Einzelgespräch gebeten. aber das kann ja mal passieren. Was mich mal interessieren würde, wir haben so ein bisschen deine Stärken ausgemacht, eigentlich wenn man es auf den Punkt bringt, dass immer wenn ein Abschluss kommt, dass du in irgendeiner Form was damit zu tun hast. Würdest du das auch sagen, dass das so eine deiner großen Stärken ist, so eine Nase? Und was sind noch Sachen, wo du sagst, da muss ich mich noch deutlich verbessern?
Ja, das beschreibt, habt ihr eigentlich ganz gut rausgefunden. Also ja, wie gesagt, ich denke kreativ, was vorne angeht. Ja, bin da bei den Offensivaktionen gerne mit dabei und spiele auch mal den riskanteren Pass nach vorne als dann den Rückpass. Und ja, aber ich bin noch jung und kann eigentlich noch mich in allem verbessern, aber ja, der rechte Fuß ab und zu, denke ich, dann auch, was die Defensivarbeit angeht, beziehungsweise ja, in der Defensive noch ein bisschen verbessern, auch wenn das nicht das Hauptaugenmerk ist als Stürmer, aber ja.
Muss auch mal sein.
Was heißt es dann so, Robustheit, noch ein bisschen Gewicht zu legen, oder was ist das dann konkret?
Ja, nicht unbedingt. Also wir sind ja da auch sehr, sehr pressing-orientiert, ja. Unser Spiel, und ja, einfach ins Pressing, Gegenpressing, dass ich das einfach auch gut in den Kopf bekomme und ja, ein bisschen robuster, stabiler ist. Klar, kann nie schaden und kann auch noch besser werden.
Stichwort Pressing, Gegenpressing, vielleicht mal ganz interessant. Findest du, dass Gisdol da ein besonders gutes Trainertalent für hat?
Ja, ich denke, jeder Trainer hat ja da seine eigene Philosophie, wie er Fußball spielen und leben will. Und ja, unser Trainer auch. Ich denke, das haben wir letztes Jahr auch schon des Öfteren gesehen, dass wir auch zu Hause, wenn wir da hoch gepresst haben und den Gegner früh gestört haben, dass wir da richtig, richtig gut sein können und ja, auch sehr unangenehm für den Gegner. Und das ist auch, ja, halt, was der Trainer da auch öfter erwähnt, dass das halt einfach, dass wir uns auf unsere eigene Spielidee fokussieren und deswegen trainieren wir das halt dann auch öfter.
Vielleicht abschließend, das ist noch eine Sache, die mich nochmal interessiert. Für wie wichtig hältst du das, dass ihr jetzt das erste Spiel gewonnen habt? Weil wir vorher gesagt haben, damit steht und fällt so ein bisschen die Saison eigentlich, ne? Mit diesem ersten Spiel. Wie wichtig war das jetzt und warum waren diese drei Punkte so wichtig?
Ja, generell einfach, wir sind jetzt schon besser als die letzte Saison auf jeden Fall.
Nach 10 Spielen.
Das ist wichtig. Ja, nach dem Osnabrück-Spiel war, denke ich, der Auftakt dann nochmal ein Stück wichtiger, einfach für uns, für den Kopf, ja, für die Fans auch einfach, um die auch wieder auf unsere Seite zu holen, die verständlicherweise auch sauer waren. Und jetzt können wir quasi auch entspannt, mit breiter Brust und ohne großen Druck nach Köln fahren und können das dort
3 Punkte holen.
Dann, wie ist dein Tipp?
Wieder probieren, Punkte zu holen. Wir gewinnen 2-1.
Habe ich auch schon gesagt. Sehr gut. Der Mann hat Ahnung. Luca, vielen Dank. Vielen Dank und bis bald. Du, ne?
Ja. Danke euch.
Ja, rein. Hallo, Luca.
Ciao.
Bis dann. Ciao.
Geiler Typ.
Ja.
Schön, dass er sich reinmeldet und auch noch was dazu sagen möchte.
Ich finde echt super. Also aufgetaut im Gespräch.
Ja.
Super, super cool. Also
netter Nachbar.
Kai, du hast auch schon gesagt, nicht nur, dass es dein Nachbar ist, sondern du siehst auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das einer der Spieler der Saison sein könnte.
Könnte, ja, weil einfach Gisdol, er hat die volle Vorbereitung mitgemacht. Das ist schon mal ein Vorteil gegenüber jeglichen potenziellen Neuzugängen, die vielleicht noch kommen. Er ist jung, er hat Potenzial. Ich glaube, Gisto steht ein bisschen auf den Typen, deswegen hat er seine Spielzeit schon bekommen. Er hat sich dann auch gleich ein, zwei Torchancen erarbeitet jetzt im Spiel gegen Augsburg. Hätte er da bereits getroffen.
Hat gleich gegen Augsburg, hacke ich kurz ein, ja. in 30 Minuten hat er zwei Torschüsse, eine Torschussvorlage, läuft 5 Kilometer in 30 Minuten. Also ja. Ganz gute bewusst Worte. So gesagt, ich nutze jetzt diese Chance und gebe Vollgas in dieser halben Stunde. Und das ist wichtig, ne?
Ja, absolut.
Du hast es gerade angesprochen, eventuelle Transferaktivitäten und man liest ja doch so einiges, und damit wir den Überblick behalten, was Transferaktivitäten, Wechselwahrscheinlichkeiten auf transfermarkt.de etc. angeht, haben wir ja unsere legendäre Rubrik Game of Bones. Bones, hau mal ein bisschen was raus.
Nikolai Müller, Ersatz. Ja. Natürlich bitte, ein Torschuss, ein Tor, Verletzung, 7 Monate weg. Was macht man da? Jetzt ist das Transferfenster noch 2 Wochen offen. Sinan Gümüş für ein Galatasaray Istanbul steht wohl auf dem Plan. Ist noch nichts bestätigt, ob er wirklich nach Hamburg will, ob Hamburg ihn wirklich will. Vielleicht ist auch einfach nur eine Ente aus den
Gazetten. Ich hake kurz ein. Ich habe direkt nachgefragt beim Verein, und von Vereinsseite kommt das Zitat, und da mache ich kurz WhatsApp auf: Lohnt sich nicht drüber zu reden, ist eine rein beratergesteuerte Nummer, der wurde uns angeboten wie 90 bis 100 andere seit Müs-Verletzung auch.
Meine Idee wäre noch Emre Mor gewesen, Ausleihgeschäft für ein Jahr vom BVB. Weiß nicht, wie ist eure Reaktion zu der Idee?
Ja, aber das ist jetzt zu wenig.
Teuer.
Ja. Bleib mal lieber bei dem. Was ist mit Stafylidis etc.?
Ja, Stafylidis, das ist eigentlich der Name, der jetzt am wahrscheinlichsten noch jetzt hier im Forum und in allen HSV-Gazetten rumgegeistert ist. Linksverteidiger von Augsburg, er will wohl dem Vernehmen nach Hamburg, Hamburg möchte ihn. Problem ist nur, Hamburg hat kein Geld, Kühne möchte nichts mehr finanzieren. Nach seinem neuerlichen Interview auf Sky sind für ihn alles nur noch Luschen, die in Hamburg hängen bleiben. Er ist nicht mehr bereit, noch mehr Geld reinzupumpen. Und Todd sagt selber, das ist nur finanzierbar, indem man Santos ziehen lässt. Ob PSV jetzt noch zuschlägt, weil PSV möchte ihn gerne kaufen, Todd will ihn nur ausleihen, und da hat das Geschäft jetzt auch schon wieder mit PSV Eindhoven, also da ist im Moment echt die Situation verfahren und festgefahren.
Auch hier vielleicht nochmal als kleine Ergänzung, auch da habe ich nochmal nachgefragt mit Santos, das ist keine Bedingung, dass Stafylidis nur dann kommt, wenn Santos geht. Ihm steht es dann, oder die Tür wäre dann offen für einen Wechsel, aber das ist sozusagen keine Kausalkette. Okay. Wir gehen erst an Stafylidis ran, wenn wir Santos verkauft haben.
Ich glaube, er kommt. Ja. Ich denke so irgendwie, warum setzt du so einen Spieler auf die Bank? Auf jeden Fall wird er den Verein verlassen, sonst hättest du ihn jetzt, glaube ich, am Anfang mal eingesetzt.
Du meinst, Augsburg hat ihn auf die Bank gesetzt, ne?
Genau, ja. Augsburg. Und das riecht mir irgendwie so ein bisschen nach Abschied. Ob es jetzt beim HSV ist, ich glaube, ja. Kann natürlich auch noch ein anderer Verein dazwischen funken. Ich frage mich jetzt...
Kai, warum haben Sie den so auf dem Zettel? Warum bemühen Sie sich so sehr um Stafylidis?
Ja, ich glaube, weil einfach da keine Klarheit herrscht auf der eigenen Linksverteidigerposition beim HSV. Ich meine, Santos
hat es doch jetzt ganz gut gemacht eigentlich, oder?
Ja, aber ja, also übrigens, da war ich ein Riesenfan von unserem Linksverteidiger da im Spiel, aber ich glaube einfach, dass wenn du so einen Spieler
haben kannst... Rick van Drongelen, der das ersatzweise gemacht hat und also sehr stark war.
Fast ja? Man of the Match, ne? Und vor allen Dingen so schön jung. Aber ich weiß, also wer Gisdol in der Vergangenheit beobachtet hat, weiß auch, dass er jetzt nicht irgendwie so einen 18-Jährigen da mehr als 20 Spiele in der Saison gönnt. Ich glaube, er braucht da die Sicherheit. Ich glaube, ein Stafylidis würde den Kader nochmal deutlich verstärken. Die Frage ist nur, was jetzt mit der Kohle ist, und dann sind wir schon wieder bei Kühne.
Trotzdem noch einmal ganz kurz, Stafylidis, was sind die Stärken, die der HSV in dem sieht, dass sie so Gas geben, dass sie den unbedingt haben wollen? Also ich denke an Standards, und gefühlt macht er auch 3 Freistoßtore pro Saison.
Also er ist verhältnismäßig für seine Position ein sehr starker Standardschütze. Ich glaube, es waren im letzten Jahr 4 Saisontore allein aus direkten Freistößen, ja. Und seine Zweikampfwerte sollen wohl auch, sag ich mal, überdurchschnittlich sein, also locker im 60er-Bereich. Also,
griffiger Typ da einfach, ja, ne? Siehst du dem schon irgendwie
in den Augen? Eine Kante halt, wie man so gerne sagt.
Aufstark.
Ja. Eine garstige Kante. Die können wir immer gut gebrauchen. Ja, Rick van Drongelen.
Auch eine garstige Kante.
Auch eine garstige Kante, der es wirklich stark gemacht hat, aber erstaunlicherweise kriegt er bei Comunio nur eine 4,5.
Ja, also. Hat mich auch ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Ich habe den in den speziellen ersten 20 Minuten sehr, sehr stark gesehen. Hat er ein, zwei gute Pässe rausgespielt, gut getackelt, den Gegner ein paar Mal auflaufen lassen, Zeichen gesetzt. nach hinten raus ein bisschen schwächer, aber ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, in der Halbzeit auch mit Gisdol irgendwie gesprochen haben, so nach dem Motto, so, hu, das ist aber irgendwie hier schon ein schneller Fußball und mal gucken, ob ich da durchhalte.
Also, ja, das habe ich auch gehört.
Aber
ja,
sehr fair von ihm, ne? Also, ja, dass er irgendwie mit dem Trainer spricht und offen sagt, so konditionell ist es noch nicht so weit.
Geht ein bisschen schnell, ja.
Und dann hat er wohl Blickkontakt gehalten und dann gesagt, okay, ich kann jetzt doch noch die letzte Viertelstunde irgendwie auch noch spielen. Also sehr ehrlich, sehr gut. Und also für mich hat er es für einen 18-jährigen Debüt, erster Spieltag, Heimspiel, sehr gut gemacht. Die 4,5 kann ich nicht nachvollziehen, obwohl bei Comunio ist jetzt auch irgendwie so ein komisches Notensystem mit Statistik und da
muss wir fanden ihn geil.
Ja, so, ich glaube, das ist auch als eine Differenz. Also wir haben gefühlt, haben ihn alle abgefeiert, das Publikum, die Trainerbank, wir als Fans und die nackte Zahl war wirklich, dass er wirklich ungefähr nur 40% seiner Zweikämpfe gewonnen hat, aber die Präsenz war da und ich finde, er hat die linke Seite gut dicht gemacht an dem Nachmittag.
An dem Tag muss man sagen, Bones, du hast ja auch, wir haben vor dem Spiel auch noch ein bisschen geschnackt, die Statistiken sind jetzt gar nicht so überragend. Zum Beispiel auch gewinnt Augsburg das Torschussduell mit 15-11 auswärts, ist ein bisschen viel. Zweikampfwerte, Passquoten etc. nicht ganz überragend. Auch gefühlt fand ich Augsburg mindestens gleichwertig, wenn man ganz ehrlich ist. Aber wir wollen heute nicht meckern, sondern freuen uns einfach über die drei Punkte.
Definitiv.
Ekdal fand ich gut, sehr stabil. Also in Kombination mit Wallacy.
Mein Albin, Jungs.
Ja, endlich, ne?
Aber noch getoppt von Wallacy.
Ja, beide. Also Wallacy, Ekdal, da hast du eine richtig starke Achse. Ekdal übrigens 100% Passquote. Gab es irgendwie nur handvoll Mal in der Bundesliga bisher.
Stark. Ich habe nochmal eine taktische Sache und zwar, ich fand, dass man extrem gemerkt hat, dass der HSV sich ein bisschen zu weit zurückzieht immer dann, gerade nach dem 1-0, es war mir da zu wenig Druck auf den Ball, sodass Augsburg da immer fast bis zur Grundlinie durchkam und der HSV im Moment gefühlt die Bälle dann eher im eigenen Strafraum oder um den Strafraum herum erobern will. Mir sind da die Opferzonen definitiv zu dicht am eigenen Strafraum. Ich würde mich freuen, wenn wir da mal in Zukunft das nicht so, dadurch kam es dann auch zu vielen Torchancen und Torschüssen von Augsburg und ich glaube einfach, dass es das Ziel sein muss, dass wir den Gegner da weiter weg vom Tor halten und schon im Mittelfeld dieses Überzahlpressing generieren und da die Opferräume entstehen lassen.
Erklär mal kurz, was Opferräume sind.
Opferräume, einfach der Gegner ist im Mittelfeld mit dem Rücken zum gegnerischen Tor am Ball und es geht eben nicht nur einer rauf und macht Druck, sondern zwei, drei. Das erfordert natürlich eine große Laufbereitschaft, aber das Mittelfeld dafür haben wir mit Wallacy, Ekdal und so weiter. Und klar, da müssen sich bei Nichtballeroberung halt auch alle wieder dementsprechend schnell zurückziehen. Trotzdem ist das, glaube ich, das bessere Mittel, weil man einfach gesehen hat, Augsburg, die nun wirklich nicht spielerisch die Bombe sind, haben da trotzdem gefährliche Torchancen kreieren können. Und zwar nur, weil sie eben nah an der Grundlinie schon flanken konnten und das immer unangenehm im Rücken der Abwehr.
Ich fand vorne allerdings Wood ein bisschen schwach, alleine gelassen, relativ eigensinnig in der Schlussphase zweiten Halbzeit, aber grundsätzlich finde ich so ein bisschen Hurra-Fußball finde ich eigentlich mal gar nicht verkehrt, besonders fürs Publikum.
Und Wood wollen wir auch mal das ein oder andere schlechte Spiel zugestehen. Der hat es ja auch nicht ganz einfach da vorne allein auf weiter Flur.
Ja, das Ding ist, als Stürmer wird ja auch immer wieder gefordert, dass sie den Abschluss suchen müssen. Und warum auch nicht mal aus der zweiten Reihe einfach mal einen draufknuspern, wenn die anderen sich nicht entsprechend freilaufen. Also
Bobby Wood ist ein super Thema, denn Bobby Wood ist auch Thema des Interviews mit Klaus-Michael Kühne gewesen. Wer nicht, muss man sagen. Da hat er wirklich zum Rundumschlag vor seiner Finca auf Mallorca ausgeholt. Wie bewertet ihr dieses Interview? Ich glaube, also über gewisse Dinge muss man gar nicht sprechen. Bruchhagen hat es perfekt gesagt. Gewisse Sachen gehen gar nicht.
Begrifflichkeiten.
Ja, Luschen und Flop des Jahrhunderts und so weiter hätte er sich schenken müssen. Aber auch Sachen wie ich finanziere Hahn, wenn ihr mit Bobby Wood verlängert, sind mindestens fragwürdig bei uns.
Ja, das Problem ist einfach, ich denke, jeder kann verstehen, sag mal, der irgendwo Investments hat, dass man daran interessiert ist, was aus diesem Geld wird, woran ich mich beteilige. Die Frage ist nur, muss man das in aller Öffentlichkeit im Spiegel oder bei Sky machen? Also das kann man auch vereinsintern klären. Ich denke, er hat genug Kontakte, um da auch mal vorstellig zu werden in der Silvesterallee, dass man dort auch ein persönliches Gespräch mit Bruchhagen oder den schaltenden Personen irgendwie suchen kann. Das muss man nicht irgendwie auf Malle bei 30 Grad in aller Öffentlichkeit tun. Das kann man auch hinter geschlossenen Türen machen. Also die Art und Weise fand ich unter aller Kanone. Die Berechtigung zu solchen Fragestellungen ging für mich völlig in Ordnung.
Ich denke, es ist völlig klar, dass es da so um Geschachere geht und dass er seine Berater hat und sich Meinung einholt, welcher Spieler ist gut, welcher Spieler ist nicht gut. Er sagt ja nicht, ich gebe jetzt irgendwie 20 Millionen im HSV und macht mal, verwaltet, sondern er holte explizit dann gewisse Spieler und dementsprechend hat er wahrscheinlich auch gewisse Bedingungen. Aber da bin ich auch auf Bonds Seite, das muss vereinsintern bleiben. Er kann seine Meinung gerne sagen, er kann HSV-Fan sein, aber in seiner Position muss er sie nicht öffentlich sagen und das schadet dem HSV. Er hat natürlich ein Stück weit das Recht dazu, aber es ist schädlich einfach nur.
Kai, du bist ja, wenn einer von uns in diesen Loge-Kreisen und Sponsorenkreisen unterwegs ist, dann bist du das.
Ja.
Gibt es überhaupt diese stillen Gönner im Fußball? Ich bin ja der Meinung, jeder, der sich da beteiligt beim HSV, macht das auch aus gesellschaftlichen Gründen, um dann auch im Freundes- und Bekanntenkreis so ein bisschen mal sagen zu können, hier, und ich war ja auch bei der Sitzung dabei und weiß, so und so ist das.
Ja, also ich gebe euch recht, das haben ja auch Uli Hoeneß und Watzke alle gesagt, das macht man intern und nicht über die Presse. Aber wenn die Investments von Kühne sinnvoll gewesen, also investiert worden wären von den jeweiligen Sportmanagern, dann nehme ich auch Beiersdorfer und Bruchhagen und alle nehme ich sie da rein, dann wäre dieses Thema nie zur Diskussion gekommen. Und das ist ja jetzt nur zur Diskussion gekommen, weil die es eben nicht geschafft haben, das Geld in Spieler zu investieren, die eben jetzt die entsprechende Durchschlagskraft haben, die man sich erwartet. Und deswegen kann man sich da auch mal an die eigene Nase fassen, dass es jetzt zu diesem ganzen Theater gekommen ist.
Natürlich, wenn wir ja auch gleich sehen, wäre der Elfmeter reingegangen, ja, wäre Fahrradkette so ungefähr oder wie auch immer.
Lass uns mal sportlich bleiben und aufs nächste Wochenende beziehungsweise auf den nächsten Freitag gucken. In Köln, und da ist das möglich, ne? Die haben verloren, warum ja. nicht? Gato, dein Tipp?
Mein Tipp ist 2-0.
Kai?
Ich sage auch 2-0.
Sorry, ich muss dein Mikro... Kai?
Ich sage auch 2-0 HSV.
Und Bones?
Ich sage, die bleiben am Ball 1-0 wie dieses Wochenende.
Ich schließe mich Luca Waldschmidt an, sage auch 2-1 und dann wäre man ja höchstwahrscheinlich schon auf dem Champions League Platz und Gartos Prognose vom Beginn der Saison.
Ja, es ist ja, ich meine, wer ist denn besser als HSV? Bayern, Dortmund.
Das war's.
Ja. Zack, da haben wir's doch.
Europa! Vielleicht noch Schalke, aber das ist, wollen wir sie auch nicht stark reden jetzt. Ganz kurz, was muss man da jetzt taktisch verändern? Also Müller ist weg, dann Hand rein, wie es direkt gewechselt wurde, oder der Wunderknabe, Bakary.
Gestern wunderschönes Tor beim Young Talents Team da vom HSV. Läuft er am eigenen Strafraum los, überholt alle wie eine Rakete. Also wenn sich mal einer...
Ein 100-Meter-Sprint.
100-Meter-Sprint legt das Ding solide rechts unten rein. Ich dachte, wow, wer ist das denn? Und dann erkannte ich ihn. Und ich glaube, den kannst du da als Überraschungsmoment bringen.
Unsere HSV-Homies von 1887TV haben das Video dieses Tores übrigens hochgeladen. Und das ist echt ein Blick wert. Du als Mitspieler denkst du, glaube ich... Meint er das eigentlich ernst, aber am Ende steht das Tor. Also Jatta auf jeden Fall ein Faktor, Hand eine Option, Luca Waldschmidt vielleicht von Anfang an, vielleicht ab der 60. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Lass uns noch kurz ein Wort zu hinten verlieren. Was machst du jetzt mit Mavrai, wenn er wieder zurückkehrt?
Ich glaube, es wird eng. Ich glaube, er vertraut der alten Aufstellung. Aber ja, doch, glaube ich schon.
Du meinst, er spielt mit Never Change a Winning Team tatsächlich?
Eigentlich ist er nicht der Typ dafür, aber ich glaube, Mavra ist vielleicht noch nicht ganz fit und Gisdol bleibt da dann doch bei der alten Viererkette.
Wir müssen halt nur gucken, wie wir das Ganze jetzt gucken. Auch für euch natürlich wichtig, dass die Freitagsspiele jetzt Eurosportspiele sind und man da als Sky-Abonnent keine Chance hat.
Skandal eigentlich, aber
Vollkatastrophe.
Aber Eurosport,
du hast geil. Es geil.
Ich hab's
du
mir abonniert es. Und ja. Hab mir schon reingezogen. Also mit Matthias Sammer haben sie dann eine Granate. Top drauf, die Jungs, mit Hummels Bruder und allem. Mhm. Ich freue mich. Ich bringe Kabel mit, dann können wir das bei dir gucken und auf dem Fernsehstream, so bockt es.
Und
Bier nicht vergessen.
Schauen wir uns Bier den mit. Zweiten Saisonsieg an, den wir dann kommenden Montag wieder feiern. Hoffentlich seid ihr mit dabei. Bis dann, haut rein. Ciao.
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 HSV.